Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Mein Name ist Michael Holtkamp und dies ist die erste Episode des Kurvenschubser-Podcasts, die ich ohne André Wolf aufgenommen habe. Stattdessen hatte ich aber einen Gast. Ich bin vor ein paar Tagen nach Hamburg gefahren, und zwar zur Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften oder kurz ZBW. Die ZBW gehört zur Leibniz-Gemeinschaft und nennt sich Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Außerdem ist sie die weltweit größte Forschungsinfrastruktur für wirtschaftswissenschaftliche Literatur mit einem überregionalen Auftrag. Gesprochen habe ich bei der ZBW mit Olaf Siegert. Er ist Leiter der Abteilung Publikationsdienste sowie Open Access Beauftragter. Und Open Access ist auch das, worüber ich mit ihm sprechen wollte. Ich selber habe während des Studiums mal als Hiwi bei einer Open Access Fachzeitschrift gearbeitet und über meine ehemalige Chefin ist auch der Kontakt zu Herrn Siegert zustande gekommen. Ich hatte ihn angeschrieben und er hat sich zum Glück bereit erklärt, sich ein bisschen mit mir zu unterhalten und diese Episode aufzunehmen. Ich glaube, wir haben ungefähr eine Stunde gesprochen. Zunächst sprechen wir über das Angebot der ZBW im Bereich Open Access, aber wir sprechen auch allgemeiner über Open Access in den Wirtschaftswissenschaften sowie Open Access in der Wissenschaft an sich. Also ich sitze hier mit Olaf Siegert. Moin, erstmal.
Moin, hallo.
Ja, wir sitzen im Gebäude der ZBW Hamburg, direkt an der Binnenalster. Ich war noch nie hier. Ich weiß, was die ZBW ist, denn ich habe in Kiel studiert. Ich war viele Male bei der ZBW. Und ZBW steht, oder wie Sie mir gerade erklärt haben, stand ehemals für Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Die ZBW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft und nennt sich heutzutage ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts und wurde vor 100 Jahren, also 1919, gegründet. Jetzt, 2019, wir nehmen am 3. Juni auf, feiert die ZBW also Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum gibt die ZBW auch einen Podcast raus namens Das Stichwort. Den verlinke ich in den Sendungsnotizen. Also können Sie uns noch einmal kurz sagen, was es mit der ZBW auf sich hat und was die so macht?
Ja, okay, ja, vielen Dank. Ja, die ZBW ist, wie Sie schon sagten, eben 100 Jahre alt und das Gründungsdatum erklärt sich sozusagen mit der Kieler Wissenschaftsgeschichte, nämlich 1914 wurde das Institut für Weltwirtschaft gegründet, was auch damals schon so ein Aninstitut an der Uni Kiel war und eben außeruniversitär finanziert war. Und Teil dieses Instituts war eben auch eine große Bibliothek, die wurde dann aber erst als sozusagen in dieser Aufbauphase, erst nach dem Ersten Weltkrieg 1919 dann praktisch personell mit dem Wilhelm Gülich, sozusagen dem Gründungsdirektor der Bibliothek, eben ausgestattet und dann eben Etat für Personal und für Sachmittel und Bücher und Presse, Archiv und so weiter. Und das ist sozusagen die Gründungsstunde der ZBW, so wie wir sie heute auch zählen. Und die ZBW ist dann eben lange Jahrzehnte eben erstmal ganz eng am Institut für Weltwirtschaft eben verwandelt gewesen, bekam aber dann eben in den 60er Jahren eben noch den Titel Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften nochmal dazu. Und mit diesem Status versehen ist sie dann eben auch nochmal extra finanziert worden. Also sie waren nicht mehr Teil des IFW-Etats, wie das sonst so viele Bibliotheken von Forschungsinstituten halt sind, sondern war eben extra finanziert. Und aus dieser Extrafinanzierung ist sie dann eben in die Bund-Länder-Vereinbarung für die außeruniversitäre Forschung gekommen. Aus dieser Struktur ist dann nach der Wiedervereinigung die Leibniz-Gemeinschaft erwachsen. Und dann hatte man eben, wenn man so will, das wissenschaftspolitische Problem, dass es zwar einerseits immer noch Teil des Instituts für Weltwirtschaft war, andererseits eben aber einen extra Finanzierungshintergrund hatte und dann eben mit Leibniz auch sozusagen einen anderen Stakeholder, der sozusagen über die Geschicke bestimmte, wo man sagt, von darüber kommt das Geld. Und das ist dann eben darin gemündet, dass Leibniz dann irgendwann gesagt hat, die Bibliothek ist eigentlich zu groß, dass eben die wichtigen Fragen vom Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft entschieden werden. Und da hat man eben empfohlen, im Rahmen sozusagen einer Evaluierung, die eben bei allen Leibniz-Einrichtungen turnusmäßig alle 7 Jahre stattfinden, dass die ZBW aus der Struktur mit dem IFW herausgelöst wird. Gleichzeitig sozusagen auch historisch ähnlich, auch vor dem Ersten Weltkrieg schon, ist das Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv aufgebaut worden. Zunächst als reine, wenn man heute sagen will, Infrastruktur, Archiv, Bibliothek, mit Fokus auf die Wirtschaftsforschung und dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit eigenen Forschungsabteilungen ausgestattet, ist dann auch in diese Bund-Länder-Finanzierung eingegangen und ist dann auch evaluiert worden. Und dabei ist dann eben festgestellt worden, dass die Forschung dort eben nicht in das Profil von Leibniz reinpasste. Und dann wurde gesagt, wir haben ja in Kiel sozusagen auch noch diese Bibliothek, die eigentlich zu groß ist für ein Institut. Dann nehmen wir doch einfach die Hamburger Infrastrukturbestandteile dazu. Und mit einem Mal hat man dann eben so ein großes Hybrid geschaffen, um sozusagen die Wirtschaftsforschung in Deutschland eben idealerweise mit Informationen zu versorgen. Das ist auch dann sozusagen ist da daraus eine eigene Stiftung geworden 2007. Aber Leibniz hatte durchaus mehr damit vor, weil es eben auch die Logik gab, auch schon 2007, aber das war dann eben noch mit so einem Zukunftspunkt versehen, dass man sagte, also sobald sich hier die Möglichkeit ergibt, dann sollte eben die Leitung dieses neuen Hybrids eben auch nicht mehr mit einem klassischen Bibliotheksdirektor versehen werden, so wie das halt bei den meisten Unibibliotheken zum Beispiel der Fall ist, sondern das Ganze soll eben professoral geleitet werden, idealerweise von jemand, der eben auch in der Lage ist, diesen großen Tankerinfrastruktur ZBW in eine digitale Zukunft zu führen. Und da lag es dann nahe, einen Informatikprofessor zu nehmen. Und so ist dann 2010 eine Professur eben besetzt worden mit der Uni Kiel gemeinsam, mit dem Informatikinstitut der Uni Kiel, mit dem Klaus Tochtermann, der seitdem eine Professur für digitale Informationsinfrastruktur innehat, der auch einen Lehrauftrag an der Uni Kiel hat, der auch Doktoranden da entsprechend hat und Projekte hat. Er sozusagen leitet zeitgleich auch die ZBW. Und das sind sozusagen diese Bestandteile, dass man eben sagt, einerseits aus der Historie des IFW kommt, daher kennen Sie es auch aus Ihrem Studium, das ist eben ein Aspekt der ZBW, dann seit 2007 aber auch in Hamburg ansässig, weil es eben die Infrastrukturelemente des HWWA übernommen hat, das sind die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sitzen, und dann eben, wie ich immer noch finde, recht wichtig zu betonen, seit 2010 zumindest anteilig auch mit, ich sag mal, Charakteristika eines Informatikinstituts, mit Professuren, mit Postdocs, mit Doktoranden, mit Drittmitteln, mit Publikationen, genau. Und insofern, das ist dann eben so, wie sich es heute darstellt, die ZBW mit über 250 Beschäftigten und einem Gesamtetat von über 20 Millionen Euro. Also ganz genau weiß ich es nicht, lässt sich aber auf der Website der ZBW alles transparent nachlesen.
Ich glaube, die ZBW bezeichnet sich selber als die, ich bin mir nicht ganz genau sicher, was die Formulierung ist, die weltweit größte Sammlung wirtschaftswissenschaftlicher Literatur, kann das sein?
Ja,
ich habe auch noch eine andere Formulierung gefunden, die Infrastruktur beinhaltet.
Ja.
Sie wissen nicht zufällig, woran das gemessen wird, an dem Literaturbestand oder ja, geht es dann tatsächlich darüber hinaus, weil es mehr als eine Bibliothek ist?
Nee, ist es der Literaturbestand. Der Punkt ist tatsächlich, dass es, wenn man darüber hinausgeht, ist es schwierig, sich zu vergleichen, weil ich sag mal, große Wirtschaftsbibliotheken, da kann man irgendwie noch Dinge heranziehen. Da kann man sagen, was ich, die London School of Economics hat eben zum Beispiel eine große Bibliothek, die auch historisch schon in den 30er Jahren immer als ein Benchmark gesehen wurde. Ja. Dann wurde auch immer schon historisch gesehen die Library of Congress in den USA, also die dortige Parlamentsbibliothek, die halt auch einen sehr starken wirtschaftswissenschaftlichen Bestand hat. Das sind so Benchmarks, die man, wo man sich das Ganze angucken kann. In Europa gibt es noch die Wirtschaftsuni Wien, die Bibliothek von Sciences Po in Paris. Aber die sind eben auch alle schon in eine bestimmte Forschungseinrichtung, in eine bestimmte Universität eingebunden. Und auch die LSI hat jetzt eben schon vor über 20 Jahren angefangen, die Bibliothek sozusagen in ihrer nationalen Funktion etwas zu beschneiden. Also sozusagen diese Nationalbibliotheksfunktion, die LSI-Bibliothek früher mal hatte, hat sie nicht mehr. Das heißt, die ist jetzt mit ihren Ressourcen sehr klar auf die Bedürfnisse der London School of Economics zugeschnitten und daher eben auch nicht mehr so in dem Maße wirklich breit aufgestellt, sondern wirklich auf die Bedürfnisse tatsächlich der School mit ihren Forschungsanforderungen, mit ihren sozusagen Infrastrukturanforderungen. Und das heißt, die ZBW ist tatsächlich auch international so ein Solitär in der Form, wie sie dasteht. Also man kann sie am ehesten noch vergleichen mit dem, was in Deutschland auch innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft sonst noch an Infrastruktureinrichtungen sozusagen sich darstellt. Da gibt es die anderen zentralen Fachbibliotheken, die TEB Hannover, die Zentralbibliothek für Medizin in Köln. Es gibt das FITZ Karlsruhe noch entsprechend und es gibt die GESIS in Köln, es gibt das DIPF in Frankfurt und Berlin. Das sind so Einrichtungen, wo man dann noch sagen könnte, ja, ne, die haben alle fachlich etwas andere Profilierungen und etwas andere Schwerpunkte, ja, aber die laufen alle unter demselben wissenschaftspolitischen Dach der Leibniz-Gemeinschaft und da kann man am ehesten noch so Vergleichspunkte setzen. Aber das macht es halt eben auch so schwierig und darum, wenn man dann in einen Vergleich einsteigt, dann nimmt man halt das, was man noch am ehesten vergleichen kann und das sind dann eben in der Regel die Bestände, sozusagen die subskribierten Zeitschriften, die Bücher, die Anzahl der Buchtitel, die man pro Jahr einkauft, das kann man auch am ehesten vergleichen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann aufgrund dieser Besonderheit des Zuschnitts sowohl national wie international schwer zu vergleichen.
Ja, dass die ZBW groß ist, gemessen am Literaturbestand, ich kann es natürlich nicht überblicken, aber es deckt sich definitiv mit meinem subjektiven, mit meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich muss ja vielleicht kurz mal erwähnen, wie der Kontakt zu Ihnen überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe von 2004 bis 2009 habe ich VWL in Kiel studiert, also an der Christian-Albrechts-Universität und habe dann jetzt die letzten 7, 8 Jahre an der gleichen Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und dort promoviert und so weiter. Und das damit bin ich jetzt durch, ich bin da nicht mehr, also weder als Mitarbeiter noch als Doktorand, aber ich war lange Zeit da, 12 Jahre vielleicht, 13 Jahre und ich bin damals zum Studium nach Kiel gegangen und habe mich vorher informiert und natürlich ist mir damals schon natürlich bin ich damals auch schon auf das IFW und die ZBW gestoßen und habe gemerkt, dass es die gibt und eben diese eine große Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften, was für einen VWL-Studenten natürlich durchaus relevant ist. Ja. Und das ist wirklich ein riesiger Vorteil. Mir fehlt natürlich ein bisschen der Vergleich. Ich habe auch mal 2 Semester in Jönköping in Schweden studiert. Aber mir fehlt der Vergleich zu zumindest anderen deutschen Hochschulen. Nur kann ich sagen, dass ich nie so wirklich ein riesiges Problem hatte, an Literatur zu kommen. Weil wenn man Student oder Mitarbeiter der Viso-Fakultät der Uni Kiel ist, dann hat man zum einen die UB, also die Universitätsbibliothek, die Zentralabteilung. Dann gibt es noch die Fachbibliothek der Viso-Fakultät oder genauer genommen die Fachbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Ja. Es gibt auch noch eine für Sozialwissenschaften, glaube ich. Und wenn man bei denen nichts findet, dann hat man noch die ZBW. Oder man guckt direkt bei der ZBW, weil oft ist es so, dass bestimmte, sagen wir mal, Handbücher die meisten Studenten oder Mitarbeiter nie in die Hände bekommen, die bekommt man am ehesten bei der ZBW. Ich zum Beispiel habe zu einem Thema der Transportökonomik promoviert und habe viele Bücher bei der ZBW ausgeliehen, die ich an der Uni gar nicht gekriegt hätte. Und ich weiß noch, als ich 2009 die Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich in den, es waren nur 8 Wochen, das ging damals, aber in diesen 8 Wochen bin ich, weiß ich nicht, wie viele Male zur ZBW gefahren und habe irgendwelche Artikel kopiert, weil die damals noch nicht alle so frei verfügbar waren, wie sie es heutzutage oft sind. Gut, aber der Kontakt zu Ihnen ist dann letztendlich dadurch zustande gekommen, dass ich Anfang des Hauptstudiums, 2007 war das, ein paar Monate am Institut für Weltwirtschaft in Kiel gearbeitet habe als wissenschaftliche Hilfskraft. Ich war leider nur 4 oder 5 Monate da, was damit zu tun hatte, dass ich mich parallel eben auf das Erasmus, auf den Erasmus-Austausch beworben hatte. Und dann hatte ich erst die Bewerbung ans IFW geschickt, glaube ich, wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, habe dann die Zusage für Erasmus gekriegt, bin dann zum Vorstellungsgespräch gegangen und habe dort dann gesagt, ich habe übrigens, im August bin ich in Schweden, also ich habe nicht viel Zeit. Und ich dachte, damit hat sich die Sache erledigt, aber ich weiß bis heute nicht, vielleicht war ich der einzige Bewerber. Ich durfte dann da 4, 5 Monate arbeiten. Und zwar beim E-Journal Economics, wo wir gleich auch nochmal sicherlich drauf zu sprechen kommen. Und dieses E-Journal Economics ist ein Open Access Journal und ich hatte meine ehemalige Chefin angeschrieben, ob sie mir ein bisschen Auskunft erteilen würde darüber, wie dieses Journal funktioniert oder wie Open Access allgemein funktioniert. Und sie hat mich dann an sie weiter geleitet, weil sie sagte, sie seien der Open Access Experte. Auf der Webseite der ZBW habe ich gesehen, da werden sie als der Vernetzer bezeichnet. Die ZBW hat mal 1 oder 2 Videos produziert und darunter steht Olaf Siegert, der Vernetzer. Können Sie mir erklären, was Ihre Aufgaben hier genau sind?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich leite sozusagen hauptberuflich hier die Abteilung Publikationsdienste und die hat im Wesentlichen die Aufgabe eben in Richtung Wirtschaftsforschung sozusagen die Themen Open Access zu bedienen und Forschungsdatenmanagement. Und das lässt sich am besten so an bestimmten Services eben festmachen. Bei Open Access ist es vor allem unser fachliches Repository EconStore. EconStore ist halt so ausgerichtet, dass es eine Publikationsplattform ist für insbesondere natürlich Einrichtungen aus der deutschen Wirtschaftsforschung, aber eben auch darüber hinaus mittlerweile, also auch aus dem europäischen Ausland, gibt es viele Einrichtungen, die uns nutzen. Und die Idee ist einfach, dass all die Publikationen, die praktisch die Institute frei verfügbar anbieten in der Wirtschaftsforschung, ist sozusagen erstmal das Ausgangsmaterial, sind vor allem Working Papers, Discussion Papers, aber auch Konferenzschriften, aber auch Open Access Journale, wie zum Beispiel das E-Journal. Also da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Publikationen, die eben auch frei verfügbar sind. Die sozusagen können die Institute dann praktisch über uns verbreiten. Und wir sind damit praktisch, ich sage mal, so eine Art Brandbeschleuniger oder Sichtbarkeitsvergrößerer für die Institute, weil wir zum Beispiel auch, wir haben eine Google Scholar Optimierung, das heißt, alle unsere Dokumente sind eben sehr hoch bei Google Scholar gerankt. Wir sind bei RepHack eben mit dabei, RepHack auch für die Wirtschaftsforschung, ein ganz wichtiges Netzwerk und so einige andere Datenbanken und Suchmaschinen halt noch mehr. Und dadurch können wir immer garantieren, die Sachen, die bei uns sind, sozusagen werden einer größtmöglichen Nutzung zugeführt. Das ist eben so ein wichtiger Aspekt, den wir dann eben abbilden. Und darüber hinaus halt bieten wir mittlerweile eben auch dann auch ein entsprechendes Umfeld. Das heißt, wir geben jedem Institut eben auch die Möglichkeit, bei EconStore die monatlichen Downloads dann eben zurückgemeldet zu bekommen, zu sehen, welches Papier ist besonders gut gelaufen, woher kamen die Zugriffe und so weiter. Das sind ja durchaus auch mal wichtige Fragen auch zum Monitoring und zur Wahrnehmung über die Zitationen auch hinaus. Das ist sozusagen unser Kernprodukt in der Abteilung. Da haben wir mittlerweile knapp 180.000 Dokumente drauf. Also ich sag mal größer als so manche Fachbibliothek und alles im Internet, alles frei verfügbar, ohne irgendwelche Barrieren, können sie auch nachts um 3 die Dokumente irgendwie sich holen und sich noch nicht mal von zu Hause wegbewegen. Mhm. Also das ist all diese Vorteile, die Open Access dann halt auch bietet. Daneben haben wir auch in der Abteilung ganz maßgeblich den Aufbau des Open Access Journals Economics mit begleitet. Die ZBW ist da ja sozusagen Infrastrukturpartner, das heißt, das Institut für Weltwirtschaft macht die Editorenseite, die fachlich begutachtende Seite, das heißt Herausgebergremium, Peer Review und so weiter, das organisiert das IFW. Die ZBW macht aber die Plattform, macht die Programmierung im Hintergrund, das Hosting, die Langzeitarchivierung, die Verzeichnung in Datenbanken. Also im Prinzip, ich sage mal, wir machen das, was sonst ein Verlag machen würde. Also das IFW ist mit diesem Journal halt nicht zu Springer gegangen oder nicht zu Elsevier, sondern hat gesagt, das ist was Neuartiges. Wir haben eben auch so ein Element drin von Open Peer Review, das ist sonst in der Wirtschaftsforschung in den einstiegigen Journalen nicht so verbreitet. Ist ein Konzept, was aber schon über 10 Jahre alt ist. In anderen Disziplinen ist das auch schon weiter verbreitet. Ist im Prinzip die Tatsache, dass man eben eingereichte Manuskripte nicht nur, ich sag mal so, in einem anonymen Verfahren begutachten lässt von mehreren Gutachtern und danach entscheidet der Herausgeber aufgrund der sozusagen Rückmeldung, okay, das Papier wird veröffentlicht oder nicht oder wird nochmal zurückgewiesen, sondern beim E-Journal ist es so, dass ein akzeptiertes Manuskript, was grundsätzlich okay ist, wird eben ins Netz gestellt auf die Journal-Plattform und dann werden zwar auch von Gutachtern Rückmeldungen eingefordert, aber daneben kann jeder, der sozusagen selbst in der Wirtschaftsforschung aktiv ist. Grundlage ist dann die eigene Personal Homepage, die meistens mit irgendeiner Uni verknüpft ist. Mhm. Dann kann man sich eben einen Account dort einrichten und dann kann ich sozusagen auch hochgeladene Papiere bewerten, weil das vielleicht auch mein eigenes Forschungsgebiet ist. Und dann lese ich ein Manuskript und sage, ja, im Prinzip ganz gut, aber würde sagen, die und die und die sagen und dann eben Major Revisions oder wie auch immer. Und das läuft eben transparent ab. Das heißt, ich kann dann eben auch als Leser sehen, zu diesem Manuskript gab es halt 2 offizielle Gutachten, die sind auch hochgeladen und dann gab es vielleicht noch 4 registrierte Leser, die dazu auch Rückmeldungen gegeben haben. Und dann sehe ich halt, okay, anhand dieser verschiedenen Rückmeldungen kann ich mir natürlich eine sehr gute Meinung dazu bilden, wie das Manuskript noch zu verbessern ist. Und dann wird das dann eben final dann veröffentlicht. Also das ist praktisch der Hintergrund, und da ist die ZBW beziehungsweise über meine Abteilung eben auch mit dem IFW über dieses Produkt auch verwandelt bis heute. Das ist sozusagen ein Produkt. Und dann haben wir im Bereich Forschungsdaten, wenn ich da nochmal kurz ausholen darf, eben auch so ein paar Produkte, die wir jetzt an den Start gebracht haben. Zum einen das sogenannte Journal Data Archive. Da geht es darum, dass eben Fachzeitschriften in der Wirtschaftsforschung zunehmend damit konfrontiert sind, dass sie empirische Beiträge haben, also Manuskripte, die eingereicht werden, sind in ihren Forschungsergebnissen empirisch basiert. Und man kann also die Daten im Prinzip ja mit vorhalten. Das wird aber eben in dieser Printlogik bislang nicht gemacht, aber im Rahmen der Digitalisierung ist natürlich sehr hilfreich, weil ich natürlich ein Papier viel besser bewerten kann, das empirisch ist, wenn ich die Rohdaten auch anklicken kann. Das heißt, ich habe dann nicht nur das Manuskript oder den Journal-Artikel, sondern ich habe dann ergänzende Informationen, die ich mir angucken kann. Und das kann ja besonders dann von Interesse sein, wenn ich vielleicht im selben Gebiet arbeite und wissen will, ja, wie ist der denn eigentlich in der Tabelle auf die Zahl gekommen? Und dann kann ich sagen, ja gut, dahinter liegen dann eben noch sozusagen die und die Daten. Das wurde so und so gerechnet und ich gucke mir das nochmal genau an. Und da gibt es generell in der Wirtschaftsforschung in den Journals mittlerweile so einen Trend, also nicht nur in der Wirtschaftsforschung, auch in anderen Disziplinen, aber dass die Journals eben sogenannte Data Policies verabschieden oder sich geben und dann muss man als Autor eben nicht nur das Manuskript einreichen von seinem Beitrag, sondern eben, wenn man vorher gerechnet hat, eben auch die zugehörigen Daten, auch den Code, sozusagen auch so ein README-File, wo dann eben noch drinsteht, wie man eigentlich bestimmte sozusagen Parameter zu verstehen hat. Was die ZBW dann wiederum tut und was auch in meiner Abteilung wieder angesiedelt ist, ist dann halt ein sogenanntes Datenarchiv hier vorzusehen. Das heißt, wir haben verschiedene Zeitschriften, die mit uns kooperieren, die schon so eine Data Policy haben. Und wir sozusagen bieten denen das Datenarchiv. Das heißt zum Beispiel die German Economic Review, die Zeitschrift des Vereins für Sozialpolitik, die Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik und einige andere, auch Impact Factor Journals, nutzen mittlerweile diesen Service und sozusagen nutzen dieses Journal Data Archive, um sozusagen die Daten, die ihre Autoren einreichen, abzulegen und auch den Lesern anzubieten. in einer strukturierten Form. Also das ist noch ein weiterer Service, den wir machen. Also insofern, das gibt vielleicht so eine kleine Idee von dem, was wir tun. Vieles davon ist übrigens auch projektbasiert entstanden. Also es ist nicht auf der grünen Wiese gestartet, sondern wir haben meistens Ideen gehabt für neue Services und haben uns dabei sozusagen an Drittmittelgeber gewandt und mussten dann selbst eben ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Und dann wurden uns eben vor allem von der DFG, aber teilweise von auch von der EU und von anderen eben für bestimmte Ideen Geld gegeben. Und aus diesen Geldern sind dann eben diese Mittel, diese Services entstanden. Also zum Beispiel Econstore ist mit Drittmitteln aufgebaut worden, das E-Journal ist mit Drittmitteln aufgebaut worden und das Journal Data Archive halt auch. Mhm. Also das nur als so als Beispiel. Da ist diese Abteilung draus entstanden. Genau, und ansonsten...
Das sind die drei wesentlichen Bestandteile der Open Access Aktivität der ZBW.
Ja, also ich sag mal so, was Open Access Services angeht, da ist der Kern jetzt mittlerweile Econstore, muss man sagen. Das andere geht so mehr in Richtung Forschungsdaten schon rüber. Und ansonsten muss man eben sagen, dass die weiteren Tätigkeiten so sind, dass die ZBW, also ich bin dort auch der Open Access Beauftragte der ZBW. Das heißt, bin auch zuständig für die eigenen Autorinnen und Autoren. Ich habe ja schon gesagt, dass wir eben eine eigene Forschung aufgebaut haben. Wenn die dann wiederum selbst publizieren, die ZBW hat auch eine Open Access Policy, wo eben schon seit vielen Jahren drin steht, dass eben Veröffentlichungen, die aus unserem Institut generiert werden, von unseren Beschäftigten, die sollen eben den Open Access Standards genügen, dass wir da eben drauf achten. Das mache nicht nur ich alleine, da gibt es noch einen Kollegen im Team, der das sozusagen auch sehr eng begleitet. Wir haben dafür auch ein eigenes Repository aufgebaut, nur für Publikationen der ZBW. Also das ist noch ein weiterer Strang, den ich betreue. Und der dritte Strang, den ich betreue, ist dann nochmal die Gremienarbeit. Das heißt, ich bin auch in verschiedenen nationalen und auch europäischen Arbeitsgruppen zum Thema Open Access dabei. Einerseits auf dem Ticket der ZBW als ZBW-Mitarbeiter, aber zum Teil auch sozusagen über das Ticket Leibniz-Gemeinschaft. Also ich leite innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft wiederum auch den Arbeitskreis Open Access. Und über Leibniz bin ich dann auch in einer europäischen Arbeitsgruppe mit drin, in einer nationalen Arbeitsgruppe. Und das ist natürlich immer noch sehr spannend, weil man darüber eben viel Feedback bekommt. Und darüber bin ich halt vielfach vernetzt. Und jetzt wollten Sie ja fragen, warum nennt man mich den Vernetzer? Ja. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, macht sich das daran auch so fest, dass man eben tatsächlich über diese Arbeit nach und nach mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen Gremien, mit sehr vielen Stakeholdern, Playern zu tun hat. Man hat auch mehr und mehr Kontakt mit Verlagen. Man hat Verlagen mit sozusagen Kontakt mit Wissenschaftsförderern, mit Wissenschaftseinrichtungen. Ich bin zum Beispiel auch Ansprechpartner in die Fachgesellschaften rein für das Thema, also Verein für Sozialpolitik. Da haben wir seit vielen Jahren auch schon eine Kooperation. Wenn Sie zum Beispiel als Ökonom bei der Jahrestagung beim Verein ein Manuskript einreichen, dann wird dieses Manuskript, sobald es dann angenommen wird, auch auf Econstore veröffentlicht, weil es da eine Kooperation gibt. Alle Papers, angenommene Paper der Jahrestagung landen eben auch auf Econstore. In Richtung BWL bin ich dann auch der Ansprechpartner beim Verband für Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre. So, genau. Und durch diese ganzen verschiedenen Ebenen hat sich eben eine vielfache Vernetzung ergeben. So. Genau. Daher kommt wahrscheinlich auch der Titel von dem Video.
Okay, ich verstehe. ich hatte mich auf der ZBW-Webseite natürlich ein bisschen umgesehen. Ein paar von den Dingen, die Sie erwähnt hatten, hatte ich dort zumindest natürlich nicht unbedingt erläutert gefunden, aber sie waren aufgeführt, wie zum Beispiel Ihre Gremienarbeit und natürlich auch die Open Access Policy der ZBW. Werde ich in den Sendungsnotizen auch mal verlinken, weil die ist natürlich auch frei zugänglich, wie es sich für eine Open Access Policy wahrscheinlich gehört. Genau, vielleicht gehen wir, vielleicht sind Econstore und das Economics E-Journal somit die interessantesten Aspekte für die Hörer. Wobei das Forschungsdatenarchiv finde ich persönlich auch interessant. Ich habe ich glaube, das ist mittlerweile 6 Jahre her, da habe ich an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet an der Uni Kiel. Und es ging im Wesentlichen darum, ein Handbuch zu aktualisieren. Also es war ein paar Jahre vorher mal ein Handbuch erschienen. Das wurde aber von einem anderen Konsortium geschrieben, beziehungsweise von einem niederländischen Forschungsinstitut, die dann bei uns nicht beteiligt waren. Und um das aktualisieren zu können, mussten wir viele der Berechnungen nachvollziehen. Und ein Großteil meiner Arbeit hatte eben genau damit zu tun. Wir hatten Tabellen mit irgendwelchen Daten, mit Unit-Costs. Mhm. Es ging um die externen Kosten des Verkehrs. Mhm. Und dieses Handbuch hatte diese Informationen wiederum aus vielen verschiedenen Studien und hatten die dann irgendwie zusammengeführt für dieses Handbuch. Und ich habe da sehr, sehr viel Zeit mit zugebracht, einfach nur nachzuvollziehen, wie die auf diese Zahlen gekommen sind, weil sie viele Dinge dann auch umgerechnet haben, in zum Beispiel eine andere Währung. Ja. Und das war einfach verdammt viel Arbeit. Hätte es sowas wie frei verfügbare Forschungsdaten gegeben, hätte ich damals viel, viel weniger Arbeit gehabt. Ich aus eigener Erfahrung finde ich das durchaus auch ganz interessant. Ich habe im Rahmen meiner Promotion überhaupt nicht empirisch gearbeitet, sondern die Arbeit ist komplett theoretisch. Mhm. Ich habe aber eine Zeit lang überlegt, ob ich vielleicht meine ganzen Modellsimulationen, die ich in MATLAB erstellt habe, ob ich die frei zugänglich mache, irgendwie auf der eigenen Webseite oder ich habe mich nicht genauer informiert, welche Möglichkeiten es da gibt, aber ich dachte, falls irgendjemand mal versucht, dieses Modell zu replizieren, nachzurechnen oder ein bisschen abzuändern, warum soll der nicht einfach meine MATLAB-Codes dafür verwenden können? Mhm. Der einzige Grund, warum ich es noch nicht gemacht habe, ist der, dass ich mich noch mal eine ganze Zeit hinsetzen müsste und diesen ganzen Quellcode sinnvoll dokumentieren müsste.
Ja.
Das wäre noch mal eine Menge Arbeit. Ich befürchte, wenn ich mir die in 10 Jahren selber noch mal anschaue, kann ich viele Dinge schon nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Aber sie sind okay dokumentiert für meine eigenen Zwecke, weil ich habe da ja alleine dran gearbeitet. Aber ich habe sie bisher eben nicht frei zugänglich gemacht, weil ich die Zeit jetzt bisher nicht hatte oder auch nicht den Willen, mich darum zu kümmern. Gut, aber vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen über das Journal, also über Economics.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, wird es Economics ausgesprochen oder absichtlich Economics? Ich dachte, das E war immer so stilisiert, weil E wie elektronisch, wie E-Mail.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, was die korrekte Aussprache ist.
Economics. Meistens Economics.
Okay. Gut, also wie gesagt, das ist diese Fachzeitschrift, bei der ich für wenige Monate mal als Hiwi gearbeitet habe. Sie hatten gerade schon erwähnt, dass der ganze Peer-Review-Prozess für jedermann nachvollziehbar ist. Sie hatten gesagt, es gibt wie immer 2 Gutachter. Und die schreiben ihre Reports oder ihre Gutachten und die sind für jedermann einsehbar.
Genau.
Und registrierte Leser haben sie die, glaube ich, genannt, die können sich dann auch freiwillig und initiativ mit einbringen.
Genau.
Aber wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir diesen Peer-Review-Prozess anschaue, dann sind alle die Leute, die daran beteiligt sind, trotzdem anonym, oder? Also ich kann zwar den Schriftwechsel nachvollziehen, aber ich weiß nicht, wer das ist, oder?
Das ist tatsächlich etwas, was wir irgendwann so entschieden haben, oder was das IFW sozusagen, die ja sozusagen federführend sind für die Organisation des Peer Review, so entschieden haben. Die Ursprungsidee war tatsächlich mal, alles transparent zu machen und auch die Klarnamen zu veröffentlichen. Wir haben aber dann das relativ früh schon sozusagen den einzelnen Personen anheimgestellt. Also manche sozusagen machen seitdem auch immer noch so, dass sie mit ihrem Namen das Ganze auch eben versehen und dass der Name auch sichtbar ist für die Community. Tatsächlich verzichten aber viele darauf. Das ist tatsächlich auch etwas, was in unterschiedlichen Disziplinen auch unterschiedlich läuft. Also wir hatten da mal einen Austausch auch mit einem Geoforschungsjournal, was nach einem ähnlichen Prinzip läuft und wo der Editor zum Beispiel sagte, dass dass bei denen jetzt mittlerweile verpflichtend ist, dass eben diese ganzen Beiträge auch mit Klarnamen versehen werden. Und das läuft, wird auch gut angenommen. Also auch da gibt es sozusagen eine große Rückmeldung. Es ist ja letztlich immer so ein bisschen der Code of Conduct, also so wie sozusagen sich eine Community darüber verständigt, welche Regeln so gelten. Und das kann sich auch mal ändern. Aber wir haben bislang wahrgenommen in der Wirtschaftsforschung, dass wir sind ja 2007 mit dem Journal rausgekommen, dass da jetzt nicht so viele Open Peer Review Journals nachgezogen haben. Und dass es bis heute da tatsächlich auch, was so die Namensnennung angeht, so Befindlichkeiten gibt. Da sind andere Disziplinen tatsächlich offener damit. Das betrifft aber eben nicht nur Peer Review, das betrifft eben auch alle möglichen Fragen. Wir nennen ja immer diesen Oberbegriff offene Wissenschaft, Open Science. Da ist Open Access ja ein Teil davon, Open Peer Review ist auch ein Teil davon oder Open Data auch. Und wir stellen halt immer wieder fest in der Arbeit, dass eben die Disziplinen sich durchaus unterscheiden. Also ich sag mal, die Juristen haben eigenes Selbstverständnis, wie sie miteinander interagieren und welche Informationen man da gegenseitig preisgibt. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie Physiker, die teilweise weltweit in Großgruppen arbeiten, die da eben ganz anderes Verständnis haben. Dann hat man Mediziner, dann hat man Geoforschung, dann hat man die Ökonomie. Also und das ist tatsächlich interessant zu sehen, das ist wirklich eigene soziologische Studien wert, wie sich diese einzelnen Fächer und die handelnden Personen da drin doch auf teilweise etwas andere Modi sozusagen verständigen, wie man sich sozusagen hier austauscht. Und wie gesagt, das ist eine dieser Erkenntnisse der letzten Jahre, die ich halt so gemacht habe, ist, dass eben die Fächer nicht alle gleich ticken. Sondern genauso wie man als Studierender ja schon merkt, dass eben, ich sag mal, auch bei den Studierenden schon die Pädagogen anders miteinander umgehen als die BWLer und als die Juristen und als die Kunsthistoriker und was weiß ich. Alle haben ja so, wenn man da mal hingeht, so ein eigenes Flair, sondern es ist ein eigenes Miteinander umgehen. Und ich finde, das setzt sich dann auch fort, wenn man dann eben in die Forschung einsteigt. Ja. Und ich denke, das hat viel eben mit den Menschen zu tun und die Art, wie man eben auch Wissenschaft begreift in dieser Disziplin. Also welche Leitmotive da gelten und was da im Vordergrund steht. Und ich finde, das muss man eben immer als Blaupause auch im Hintergrund haben, gerade wenn wir jetzt auch mal wegen über Open Access sprechen oder Open Peer Review, weil all diese Dinge passieren vor dem Hintergrund etablierter Praxi, etablierter sozusagen Austauschpraktiken.
Ja.
Genau. Und
aber diese Unterschiede zwischen den Disziplinen, die scheinen größer und stärker zu sein als Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern, habe ich das Gefühl, ne? Weil die wissenschaftliche Forschung mittlerweile so international ist, dass die Unterschiede zwischen den Ländern oder Kulturräumen so mit der Zeit verschwimmen. Oder ich weiß gar nicht, ob sie verschwimmen, so lange bin ich noch nicht dabei, aber ich habe sie nie als wirklich nennenswert empfunden. Aber die Unterschiede zwischen den Disziplinen sind noch durchaus spürbar. Also die haben sich scheinbar über lange Zeit entwickelt und vielleicht voneinander wegentwickelt, wie auch immer. Dass es da scheinbar wirklich starke Unterschiede gibt. Möglicherweise nimmt das ja auch wieder ein bisschen ab, dadurch, dass wahrscheinlich heutzutage mehr interdisziplinär oder multidisziplinär oder wie auch immer das genannt wird, geforscht wird als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Aber gut.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ich finde das eine durchaus zutreffende Beobachtung, dass eigentlich die disziplinspezifischen Besonderheiten eine größere Rolle spielen als die länderspezifischen Besonderheiten. Wir haben bei den Ländern natürlich auch Unterschiede. Das macht man eben daran fest, dass eben die Wissenschaftspolitik in Ländern unterschiedlich ist. Ja. Also wir merken das ja sehr stark bei Open Access. Es gibt in bestimmten Ländern halt bestimmte Förderstrukturen, die jetzt sehr stark auf das Thema Gold Open Access gehen, wo man eben sagt, wir wollen eben sehr stark unterstützen, dass in etablierten Journalen gleich Open Access veröffentlicht werden kann. Da gibt es eigene Förderprogramme. Andere Länder wiederum haben das Urheberrecht so angepasst, dass es zum Beispiel sehr unproblematisch möglich ist, eine Manuskriptfassung eines veröffentlichten Beitrags auf ein Repository zu stellen, also das grüne Open Access stärker voranzutreiben. Und dann spielen natürlich auch die Drittmittelförderer auch eine große Rolle. Und natürlich auch wieder der Grad, den die Drittmittel induzierte Forschung in einer Disziplin hat. Ich sag mal, wir haben, ich glaube, wahrscheinlich in den Geisteswissenschaften noch einen sehr hohen Anteil an institutionell geförderten Publikationen und in bestimmten sozusagen Life Sciences wahrscheinlich Institute, die zu 80% von Drittmitteln abhängen. Also wo praktisch all das, was die produzieren, hängt an Drittmittelgebern. Und dann haben die Drittmittelgeber natürlich eine ganz starke Rolle in dem, was sie sozusagen an Bedingungen knüpfen, an die Geldvergabe. Ja. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass viele Förderer ja eben jetzt mittlerweile sagen, EU zum Beispiel ist ja vor einigen Jahren da klar vorweggegangen, also da gibt es so ein Grant Agreement, also wenn man ein Projektnehmer ist eines EU-Projekts, da muss man eben unterschreiben, Forschungsergebnisse, die aus diesem Projekt erwachsen, werden entweder unmittelbar Open Access gestellt oder nach einem Zeitverzug von maximal 6 Monaten oder 12 Monaten in den Sozialwissenschaften und Natur und Humanities werden die halt auf ein entsprechendes Repository gestellt. So, da es sichergestellt ist, dass EU-geförderte Forschung eben entweder sofort oder nach einem gewissen Zeitverzug frei zugänglich ist. Und an dieser Stellschraube drehen mittlerweile immer mehr Förderer, weil Förderer merken, dass sie auch was bewegen können im Wissenschaftssystem. Und wenn ich natürlich in einem Land einen starken Förderer habe, in Deutschland zum Beispiel DFG, werden jedes Jahr, glaube ich, 2 Milliarden Euro verausgabt in den einzelnen Fächern, habe ich natürlich eine enorme Stellschraube. Dann kann ich natürlich in den einzelnen Fächern Karotten und Sticks, ne, also mit Sticks und Carrots sehr stark arbeiten. Ja. Kann natürlich einerseits mitgestalten, wohin entwickelt sich die, meinetwegen, Wirtschaftsforschung in Deutschland, weil je nachdem, wie die Förderprogramme aussehen, welche Projekte gefördert werden, sozusagen entwickeln sich die Publikationen in dem Bereich. Aber ich kann natürlich auch sagen, indem ich meinetwegen eine strikte Open Access Policy habe, wenn ich da auch meinetwegen ein Monitoring draufsetze, wenn ich sozusagen Compliance einfordere und gegebenenfalls für Nachfolgeprojekte sogar Gelder zurückhalte oder meinetwegen die letzte Tranche für ein Projekt nicht ausschütte, wenn eben bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, kann ich natürlich dadurch enorm steuern.
Wie empfinden denn die Autoren und die Wissenschaftler, dass die bei Economics oder auch bei anderen Open Access Journalen ihre Arbeitspapiere einreichen? Müssen die, also wie genau jetzt die staatlichen Anreize aussehen, sei mal dahingestellt, aber haben Sie das Gefühl, dass unter den Wissenschaftlern es noch viele gibt, die da irgendwie, die das nicht möchten, die eher traditionell zu Elsevier und den anderen gehen möchten? Okay, die haben auch Open Access Journale. Ja. Ja, aber ist es unter Forschern eher so, dass sie den traditionellen Weg gehen möchten? Haben die vielleicht Bedenken, was Open Access angeht? Oder haben sie das Gefühl, dass es mittlerweile einen Trend gibt hin zum Publizieren in Open Access Journalen, ohne dass es jetzt staatlich irgendwie gefördert wird?
Also die Rückmeldung, die wir dazu von Wissenschaftlern immer wieder bekommen, sind, dass sie einerseits, ich sag mal, gibt's ja diese schöne ökonomische Begrifflichkeit Ceteris Paribus, also wenn alle anderen Dinge gleich sind, sozusagen finden sie Open Access gut, weil natürlich Open Access erstmal die Möglichkeit bietet, die eigenen Forschungsergebnisse möglichst breit anzubieten, denn ich kann sie dann eben auch über soziale Medien, viele Ökonomen fangen ja auch mittlerweile an zu twittern oder zu bloggen, oder auch wenn man mit Wissenschaftsjournalisten zusammenarbeitet, man kann eben jedes Forschungsergebnis denen geben und die können das verlinken und verbreiten und es gibt überhaupt keine Barrieren, dann zuzugreifen. Also es hat schon viele, viele Vorteile, oder wenn es in Suchmaschinen ist, bei Google Scholar, alle können es aufrufen sofort. Also das finden viele gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass andere Aspekte vielen Forschern noch wichtiger sind als die freie Zugänglichkeit. Und das ist vor allem so zu publizieren, dass man mit seinen Forschungsergebnissen auch, auch die Karriere nicht beschädigt, beziehungsweise Karriere auch fördert. Das heißt, dieses strategische Publizieren spielt eben auch eine wichtige Rolle, gerade wenn ich vorhabe, in der Forschung zu bleiben und wenn ich vielleicht auch noch nicht eine feste Professorenstelle habe, sondern vielleicht noch auf befristeten Stellen sitze und ich muss mich bewerben und muss in Bewerbungsverfahren, weil man eben feststellt, in solchen Bewerbungsverfahren, worauf wird da geachtet? Da wird eben vor allem geachtet auf die Veröffentlichung in hochrangigen Journalen. Ja. Da gibt es einschlägige Rankings, die dann eben immer wieder herangezogen werden. Teilweise manche Institute wie das IFW haben eigene Rankings zum Beispiel. Andere beziehen sich auf Rankings wie das Handelsblatt oder Repack oder also es gibt da verschiedene, die da herangezogen werden, je nachdem, je nach Land auch. Und insofern, aber alle sozusagen haben dann, wenn man in den vorderen Bereich reinguckt, in die sogenannten A, B und C-Journale, die dann eben so ganz weit vorne stehen, da ist eine hohe Konvergenz eben zu den zu ähnlichen Journalen, die dann wiederum in den letzten Jahren eben noch mal mehr im Mittelpunkt stehen. Also dieses ganze Ranking-basierte Publizieren hat ja in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen. Ja. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass viele Mittelgeber auch an den Ministerien oder auch teilweise eben auch bei den Drittmittelförderern eben auch darauf achten. Und das hat eben dazu geführt, dass eben immer mehr Forschende bei ihren Publikationsstrategien eben auf diese Top-Journale gehen. Und man merkt eben auch bei den Zahlen, die die veröffentlichen, dass halt die Einreichung bei diesen Journalen enorm nach oben gegangen ist, dass man da teilweise eben, ja, dass die sozusagen, wenn sie jedes Jahr, so hat so ein Journal vielleicht 45, 50 Veröffentlichungen, hat so 4 Issues im Jahr und dann ist man da vielleicht bei 50 Papern, es werden aber vielleicht 1000 Paper eingereicht. Das ist halt ein wahnsinniges Rattenrennen, wer dann irgendwie dann durchkommt. Und es ist halt eben so auf wenige Journale konzentriert. Und das ist eben der andere Punkt, weil aber in diesem absolut engen Bereich dieser Top 100 oder Top 150 Journale sozusagen sind, es gibt es nur ganz, ganz wenige OA-Journale, zumindest in der Wirtschaftsforschung. In anderen Fächern sieht es besser aus, aber in der Ökonomie, also ich habe jetzt so die Zahlen für das Web of Science, also Social Science Citation Index, wo man immer sagt, das sind Journals mit Impact Factor zumindest. Da gibt es in der Ökonomie, glaube ich, im Moment so roundabout 330 Journale, die gelistet sind. Und davon sind, ich glaube, nicht mal 10% so ein Open Access Journale. So, ne? Und das ist, obwohl man da jetzt schon so lange Werbung für macht. Und das Economics Journal ist übrigens eines dieser Journale, die es da reingeschafft haben.
Mittlerweile unter den Top 200,
glaube ich. Top 200, ja, kann man so sagen. Aber leider eben nicht in diesen Top 100. Und ich nehme immer mehr wahr, wenn ich mit Professoren diskutiere, dass die auch immer nur sagen, also wenn sie ganz sicher gehen wollen, versuchen sie, ihre Papiere in einen dieser Top 100 Journale unterzubringen. Weil wenn sie das schaffen, mindestens mit einer Publikation, vielleicht sogar mit zweien, und sich auf die nächste Professur bewerben, dann sind sie ziemlich sicher eingeladen und idealerweise kriegen sie sogar die Stelle. Ja. Und das ist nämlich dieser andere Aspekt. Das heißt, dass man eben in diesem ganzen Karrierebereich, wo man natürlich auch auf Publikationen guckt, viele Professoren haben nicht die Zeit, sich die Publikationen der Bewerber alle anzugucken. Sondern die arbeiten da mit Proxys. Sie haben gesagt, ich bin in dieser Berufungskommission und wieder hat er drauf gekriegt, ich habe noch Lehrverpflichtungen, muss noch forschen, muss noch Antrag steigen, bla bla bla. Und jetzt muss ich halt noch für meinen Kollegen da diese Professur, muss ich mit rein. Ja, gut, dann kriege ich jetzt 20 Bewerbungsmappen auf den Tisch und dann gucke ich jetzt erstmal durch, wo hat er denn publiziert? Welche Journale kenne ich denn? Welche sind denn top gerankt? Und dann sage ich schon mal gleich, ich will mir die nicht alle einzeln durchlesen, habe gar nicht die Zeit dafür. Also schmeiße ich schon mal alles raus, was da nicht im oberen Bereich mit drin ist. Das heißt, viele Open Access Journale sind ja neue Journale, die noch nicht so lange auf dem Markt sind. Und von den Journalen, die oben sind, die Top-Journale, das sind ganz oft Zeitschriften, die sind schon 50, 60, 80, 100 Jahre alt. Ja. Und die profitieren halt davon, dass sie ihre Reputation schon aufgebaut hatten, als die Digitalisierung und dieser Leistungsdruck schon zugenommen hatten. Und jetzt, wo die Leute halt eben so enge Zeitbudgets nur haben, sagen sie, also ich kann nicht mehr so arbeiten wie Wilhelm von Humboldt, sag ich mal so, ich lese mir alles genau durch, Herr Holtkamp, Sie haben sich hier beworben, ich schaue mir das mal durch an, ich habe mir jeden Artikel, den Sie genannt haben, habe ich mir durchgelesen, ich finde tolle Ansätze, haben Sie alles toll gemacht, auch mit dem Wettlab und so. Die Zeit hat eben keiner mehr. Also wird mit Proxys gearbeitet. Und Proxy heißt Ranking, okay, Journal, wie ist der Impact Factor? Und dann gucke ich halt durch. Ich lasse das idealerweise von meiner Sekretärin schon mir die Zahlen geben, lasse die Bewerber dann eben in so ein Ranking sich untereinander einsortieren oder die werden dann einsortiert und dann sagt man, gut, und die ersten 5 laden wir ein.
Ja.
So, und das ist leider der andere Teil der Geschichte. Und darum ist es aus Autorensicht sozusagen, wenn man sagt Karriereförderung, dann ist es manchmal schwierig zu sagen, publiziere in einer Open Access Zeitschrift, weil man eben dann teilweise sagen muss, und das höre ich auch mal wieder von Professoren, ich kann meinen Doktoranden nicht ernsthaft empfehlen, in so einer Zeitschrift zu veröffentlichen, obwohl ich die gut finde. Also ist gut, aber sie ist noch nicht, hat noch nicht diesen Reifegrad, ist noch nicht in diesen Top 100 drin. Das heißt, wenn ich jemanden empfehle und der veröffentlicht da, dann ist es unter Umständen eine versenkte Publikation, weil beim nächsten Bewerbungsverfahren kommt er dann nicht zum Zuge. Und der andere Kollege, der traditionell veröffentlicht hat, kommt zum Zuge. Mhm. Obwohl ich im Prinzip Sympathien habe für dieses ganze Thema. Also diese Argumentation höre ich durchaus öfter.
Ja, habe ich auch schon öfter gehört. Das heißt, diejenigen, die dann doch bei OA-Journalen einreichen, sind entweder Idealisten oder vielleicht Leute, die sowieso vorhaben, ihre Wissenschaftlerkarriere zu beenden, vermute ich mal.
Ja.
Weil zum Beispiel ein Doktorand, der zusehen muss, dass er seine Promotion fertig bekommt, weil vielleicht der Vertrag ausläuft und er vermutlich keinen neuen bekommt, was auch immer das der Grund ist. Solche Leute sagen sich dann vielleicht, ja gut, dann sehe ich zu, dass ich das irgendwo jetzt publiziert bekomme, wenn sie es denn überhaupt publizieren müssen für die Promotion. Und dann gehe ich eben nicht zu den Top-Journalen, wo es üblicherweise länger dauert und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass ich überhaupt da durchkomme, sondern dann gehe ich eben zu einem anderen Journal und dann vielleicht auch zu einem OA-Journal, weil mir die Idee gefällt und ich jetzt sowieso keine Professur anstrebe oder so, was auch immer da die Hintergründe sind.
Ja.
Aber wie genau, also sagen wir mal, ich schreibe ein Paper und ich überlege mir, wo ich das veröffentlichen möchte und dann beschließe es nicht nur, ich habe dann mein Paper, mein Arbeitspapier und reiche das bei Economics ein.
Ja.
Was genau ist dann der Ablauf? Ist das Einreichen schon kostenlos?
Ja.
Okay, und ich muss als Wissenschaftler, als Einreichender oder als Autor, muss ich dann einen bestimmten Betrag bezahlen, falls mein Papier angenommen wird?
Nein, das ist bei Economics nicht so. Economics hat eben ein Geschäftsmodell, was sich daraus trägt, dass sowohl das Institut für Weltwirtschaft als auch die ZBW diesen Open Access Gedanken unterstützen. Und dass letztlich die Kosten, die das Publizieren im Rahmen dieser Zeitschrift eigentlich kostet, das sind vor allem Personalkosten, die sozusagen die Redaktion oder die Technik halt und die Leute, die die Technik bearbeiten sozusagen inkludiert, dass das eben durch die Einrichtung getragen wird. Und dadurch
muss man vielleicht dazu sagen, aber nicht Personalkosten für die Gutachter, weil die Gutachter, auch bei allen anderen Journalen, das grundsätzlich einfach als Teil ihrer Arbeit machen und nicht kompensiert werden.
Ne? Nee, das ist richtig. Aber ich sag mal, sie haben natürlich ein Redaktionsteam im IFW, was sozusagen die eingehenden Manuskripte ja auch dann erstmal annimmt, Kommunikation mit den Autoren betreibt und auch die Gutachter anschreibt und so. Das ist ja auch alles Aufwand. Und sie haben natürlich auf der Technikseite jemand, der die Website betreut, sozusagen, der dann eben die Beiträge dann auch, was weiß ich, final, bis es dann irgendwie auf der Website steht, der die Suchmaschinenoptimierung macht und so weiter. Das ist einfach auch immer wiederkehrend halt sozusagen Aufwand, der sozusagen sich in Personalanteilen misst und da entstehen natürlich irgendwie Kosten. Und das ist eben genau das, was sozusagen in den klassischen Zeitschriften, was die Verlage sich über die Subskriptionen halt zurückholen und darüber hinaus auch gerade bei den großen Verlagen auch einen guten Gewinn noch machen, weil die gemerkt haben, das sind ja auch Marken. Wir haben auch gemerkt, dass eben gerade die hochgerankten Journale eben für die einzelnen Fächer unverzichtbar sind, weil sie eben in diesem Begutachtungsverfahren eben so eine wichtige Rolle spielen. Und dann werden die halt nach und nach auch entsprechend bepreist.
Ja.
Und zwar unabhängig davon, wie die Kosten sind. Also es kann sein, dass ein Journal, ich sag mal, im Jahr jetzt nur wenige tausend Euro kostet, aber die Subskriptionskosten eben so hoch gelegt werden, weil man das eben am Markt nehmen kann. Weil ich weiß, okay, mein Journal ist in den Top 20 in der Disziplin.
Ja.
Und ich weiß, es ist nicht austauschbar. Es hat so eine feste Leserschaft, es ist in den Rankings so drin. Das kann ich nicht einfach wie eine Waschmaschine von Miele gegen eine von Gutknecht oder so austauschen, sondern es ist halt eben eine Marke.
Ja.
Eine feste Marke in dieser Disziplin. Und die großen Verlage haben das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gelernt, dass man eben solche Marken auch entsprechend bepreisen kann. Und daraus sozusagen sind ja die Anstiege in den Zeitschriftenabonnements ja auch zu erklären, die ja auch dazu geführt haben, dass auf der anderen Seite eben die Bibliotheken das mit ihren klassischen Etats immer weniger darstellen können. Also insofern, das ist schon auch so eine Marke, aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite, wenn ein Open Access Journal keine Gebühren nimmt, dann muss man immer auch fragen, woher kommt denn dann das Geld? Weil irgendwie sitzen da ja Menschen und die machen das und sind das alles Ehrenamtliche. Und da muss man sagen, eben da finde ich ja insofern gut, dass in der Leibniz-Gemeinschaft eben eine ganze Menge Institute sagen, die Herausgabe von Journals gehört zu unseren ureigenen Institutsaufgaben. Wir haben einen Beitrag zu leisten für unsere Community und wir haben hier Journals, die eben eine wichtige Rolle spielen und die gehören zum Institutsauftrag und darum gehört auch die Finanzierung der zugehörigen Redaktionen zu unserem Auftrag. Die ZBW selbst gibt ja auch Zeitschriften heraus, den Wirtschaftsdienst InterEconomics sind so zwei Zeitschriften, die wir hier rausgeben und auch da sozusagen werden die Kosten ja auch sozusagen hier von der ZBW getragen. Und das ist bei Leibniz eben durchaus weit verbreitet. Ich glaube, von den 95 Instituten gibt fast die Hälfte geben eigene Zeitschriften raus und viele davon sind mittlerweile Open Access, weil einfach Leibniz-Einrichtungen das auch sich leisten können, weil sie sagen können, ja, das sind im Wesentlichen Personalkosten, die sind durch uns gedeckt. Also stellen wir das Geschäftsmodell auf Open Access um und leisten damit eben auch einen wichtigen Beitrag, dass diese Zeitschriften auch ohne Autorengebühren sozusagen existieren können und geben dafür auch einen Anreiz, dann eben, dass Wissenschaftler sich frei mit den Forschungsergebnissen austauschen.
Ja, müssen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen, ja. Aber es gibt ja auch andere Finanzierungsmodelle. Also es gibt ja tatsächlich auch OA-Journale, wo man als Autor bezahlen muss,
ja. Zu
irgendeinem Punkt. Deswegen, vor ein paar Jahren hatte ich noch als Mitarbeiter der CAU eine E-Mail bekommen. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, aber ich glaube, die Uni Kiel oder die Viso-Fakultät hatte einen Fonds eingerichtet
ja. Für
Leute, die in Open-Access-Journalen publizieren
genau. Möchten,
genau. Die eben von den Autoren einen bestimmten Betrag verlangen, der auch nicht unbedingt immer so gering ist.
Nee. Das ist in der Regel dann, wenn Zeitschriften zum Beispiel bei kommerziellen Verlagen angesiedelt sind, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Und wenn die sagen, okay, ich höre von der Wissenschaftspolitik, EU, alle anderen, sie wollen irgendwie Open Access, gut als Verlag, dann machen wir das halt so rum. Und dann nehme ich aber im Prinzip dann auch, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und in der Regel ist erstmal der erste Weg, ich gucke Richtung Autor. Und das muss nicht unbedingt sein, dass der Autor dann selbst bezahlt. Es kann auch sein, dass die dahinterliegende Einrichtung bezahlt. Kann auch sein, dass der Drittmittelgeber bezahlt. Wir haben ja vorher schon über die Rolle der Drittmittelgeber eben gesprochen. Und viele Drittmittelgeber sagen auch mittlerweile, also wenn sie ein Projekt beantragen, Thema Transport und Verkehr, dann können sie gerne auch sozusagen in ihrem Projekt dann auch Publikationsmittel mitbeantragen. Und wenn dann bei ihnen Publikation entsteht, dann können sie das in einem Open Access Journal eben veröffentlichen und die Gelder, die dafür notwendig sind, sind in ihrem Projektbudget schon mit drin. Ja. Also da, dieses Modell gibt es natürlich auch.
Ja, interessant. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich auf die Uhr gucke. Ja. Es ist mittlerweile 3:30 durch.
Okay, ja.
Ich hätte noch eine Menge Fragen, aber ja. Die kriegen wir sowieso nicht alle durch. Wenn Sie möchten, machen wir hier Schluss. Wenn Sie weg müssen. Ich fand es soweit schon interessant. Wie gesagt, ich hätte noch diverse Dinge, die mich interessieren würden.
Ja.
Vielleicht setzen wir es irgendwann mal fort, wenn Sie dazu bereit sind.
Können wir gerne machen. Ich sage ja, das Thema ist im Prinzip sehr weit gefächert. Man kann es von ganz verschiedenen Seiten angucken. Was mir jetzt gut gefallen hat, ich denke mir das auch gut, dass wir darauf nochmal zu sprechen gekommen sind, das hatten Sie ja auch nochmal adressiert, nochmal diese Autorenperspektive. Weil in der Tat ist das in der Wirtschaftsforschung, gibt es eben immer diese Dichotomie einerseits, dass man hört, Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsförderer verlangen Open Access, man liest es immer in den Feuilletons und hier und da und andererseits aus Autorensicht, warum klappt das denn nicht? Und dass wir das nochmal adressiert haben, einerseits, dass viele Autoren sagen, sie haben zwar Sympathien, aber dass eben die Reputationssysteme, wie das immer so schön heißt, also sprich Karriereförderung und so weiter, wie kann ich mir eine Reputation aufbauen, dass das in der Regel eben an tradierten Strukturen auch hängt und ja. Die sind nicht so ohne weiteres zu ersetzen und solange die Strukturen so sind, ist es natürlich für jemand, der in der Forschung vorankommen will und da auch, ich sag mal, einen Karrierepfad einschlagen will, natürlich etwas, was er auch beachten muss. Und das ist dann eben ganz oft im Konflikt zu, weil es eben nicht so viele Open-Access-Journale dann gibt, in einem Konflikt zu dem sozusagen, dass er dann auch frei verfügbar publizieren will. Insofern, den Aspekt wollte ich zum Schluss nochmal rausstellen. Das haben wir ja schon gesagt. Und ich glaube, gerade für die Zielgruppe, wenn Sie sagen, Richtung Wirtschaftsforschung, Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Nichtsdestotrotz sind wir da auch dran. Auch die ZBW hilft damit, auch Leibniz hilft damit, dass wir trotzdem versuchen, auch für die Wirtschaftsforschung hier den Anteil von Open Access weiter nach vorne zu bringen. Und wir arbeiten da auf verschiedenen Ebenen. Teilweise, dass wir uns bei solchen Journalen engagieren, wie Economics. Teilweise aber auch, dass wir den sogenannten grünen Weg auch unterstützen, wie mit EconStore. Und insofern ist das einfach das Feld, in dem wir uns bewegen und wo wir versuchen, halt auch für die Wirtschaftsforschung das Thema Open Access nach und nach attraktiver zu machen, damit für den Autoren das zukünftig nicht mehr so ein Konflikt darstellt.
Sehr gut. Ich glaube, der Trend sieht ja auch ganz gut aus. Also zumindest nach meinem subjektiven Empfinden nimmt die Anzahl der Open Access Journale und der Open Access Publikationen zu.
Das ist auch richtig.
Die EU-Richtlinie haben sie ja auch schon angeschlossen und gut, aber vor dem Hintergrund, dass es eben noch das alte traditionelle Verlagswesen gibt und die alten, jahrzehntealten Fachzeitschriften und sehr renommierten Fachzeitschriften, bei denen die Abonnements eine Stange Geld kosten. Vor dem Hintergrund hätte ich es nochmal interessant gefunden, über so Sachen wie Sci-Hub zu sprechen, die Open Access Entwicklung allgemein und darüber, ob wir vielleicht irgendwann so eine Zeitenwende sehen, wo dieses ganze traditionelle Verlagswesen dann nicht mehr so funktionieren kann oder nicht mehr so funktioniert, wie es das jetzt aktuell noch tut. Aber gut, ich will sie nicht länger hier noch festhalten. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und möchten Sie zum Abschluss noch irgendwas sagen? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit.
Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich fand es auch spannend, mich da mit Ihnen darüber auszutauschen. Und in der Tat, wenn Sie da nochmal, also ich bin auch bereit, dann noch für diese auch weiteren angesprochenen Themen, kann man gerne nochmal wieder aufgreifen und einen zweiten Teil da irgendwie nochmal draus machen. Aber ansonsten glaube ich, hatte ich eben schon versucht, so mein Fazit zu ziehen. Und ich hoffe, dass wir da in dem Bereich insgesamt weiterkommen, als wir im Augenblick dastehen.
Sehr gut. Alles klar, dann vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören und tschüss.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.